ARD-Themenwoche. Woran glaubst du?
SWR 2 Tandem. In Israel werden orthodox gläubige junge Männer und Frauen vom Militärdienst freigestellt. Was anfangs als Ausnahmeregelung für die ganz Frommen gedacht war, hat sich zum Schlupfloch entpuppt, dem zweijährigen Armeedienst zu entgehen. In der israelischen Gesellschaft nimmt die Toleranz für die Freistellung ab. Seit längerem gibt es den Plan, die Ausnahme einzuschränken. Igal Avidan hat zwei Freunde getroffen, Yehuda und Chaim. Yehuda wurde von seinem Vater zum Militärdienst ermuntert, was Chaim als Zeitverschwendung abtut und zudem sehr fürchtet. Igal Avidan berichtet.
Chaim ist ein 22-jähriger orthodoxe Religionsschüler aus Jerusalem. Der schmächtige Mann mit dem runden, glatt rasierten Gesicht trägt ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Während die meisten 18-jährigen jüdischen Israelis zum Militär gehen, studiert er den Talmud, die Kommentare renommierter Rabbiner bis zum 7. Jahrhundert zu den 5 Büchern Mose.
Es ist bekannt, dass derjenige, der zum Militärdienst geht, unseren Weg verlässt. Die Orthodoxen denken ganz anders. Für sie hält das Lernen der Tora den Staat zusammen. Auch ich denke so. Wir glauben, dass die Hilfe von oben kommt.
Yehuda ist ein Freund von Chaim. Auch Yehuda ist orthodox und 22 Jahre alt. Der korpulente, großgewachsene Mann trägt eine schwarze Hose und ein gestreiftes blaues Hemd, eine moderne Hornbrille und eine schwarze Kippa oder Kopfbedeckung. Der junge Mann mit dem Dreitagebart wirkt selbstbewusst und locker im Umgang mit Nichtreligiösen. Das liegt daran, dass Yehuda im vergangenen Sommer seinen zweijährigen Dienst in der israelischen Armee absolvierte. Als einziger aus seiner Familie und seinem Bekanntenkreis.
Die orthodoxe Militäreinheit hat mein Leben gerettet, weil mein Leben sich auf einem steilen Hang befand. Ich arbeite jetzt mit gefährdeten Jugendlichen und erlebe Kriminalität und Drogenkonsum. Ich fürchte, dass ich ohne die Armee selbst dort gelandet wäre.
Stattdessen holt er zurzeit sein Abitur nach, studiert jeden Morgen in einer Yeshiva den Talmud und jüdische Philosophie, engagiert sich freiwillig für gefährdete fromme Jugendliche, fotografiert und schreibt einen Blog.
Eines der Reizthemen für einen 18-Jährigen, besonders für einen Orthodoxen, sind Mädchen. Und das Jordantal, wo meine orthodoxe Kompanie die Grundausbildung machte, ist der beste Platz, um deine Hormone auszutrocknen und über dich selbst nachzudenken. Die Zeiten, in denen ich den Allmächtigen und mich selbst gefunden habe, waren die langen Märsche, wo ich viel Zeit zum Nachdenken hatte. Diese seelische Verwandlung hat mich zurück zur Religionsschule gebracht.
Das Gespräch mit Yehuda und Chaim fand in einem kleinen Raum einer orthodoxen Lernanstalt in einem religiösen Stadtteil Jerusalems statt. Diese Yeshiva befindet sich im Keller eines Wohnhauses, unweit des zentralen Busbahnhofs. Zwischen den Semestern ist die Religionsschule verwaist und dient orthodoxen Männern aus der Nachbarschaft zum Freiwilligenstudium. In einem Regal stehen viele Religionsbücher. Im Flur hängen einige schwarze Jacken und große Hüte. Auf einem Tisch liegen einige Gebetsschals. An einer Tür hängen zwei Plakate, die das Anbinden der Gebetsriemen Tefillin auf Kopf und Arm illustrieren. Auf dem Tisch im großen Lernsaal liegen mehrere Religionsbücher und Gebetsschals. Ein Hinweisblatt bittet um ein Gebet für einen erkrankten, bedeutenden Religionsstudenten. Eine Informationstafel weist auf den Wochenabschnitt hin und warnt, man solle sich beim Gebet nicht unterhalten. Der Toraschrank ist mit einem dunkelblauen Samtvorhang zugehängt, der die Aufschrift trägt: Ich habe Gott immer vor mir platziert. Die Regale quellen über vor Religionsbüchern. Durch die offene Eingangstür leuchtet der Getränkeautomat in Blau und Rot. Pepsi. Yehudas Freund Chaim ist Religionsschüler. Seinen wahren Namen will der kleingewachsene Mann mit dem blassen Gesicht und dem weichen Händedruck nicht verraten. Dafür versucht er, seine Begeisterung für ein Leben mit dem Talmud zu vermitteln.
Ich denke, es ist etwas Besonderes im Talmud. Es ist nicht wie ein Text. Es ist nicht wie ein Lehrbuch, das du lernst, 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 du
Das Studium der Gemara ist nicht mit einem Schultext zu vergleichen, den man für eine Prüfung studiert. Denn wenn man den religiösen Text versteht, wird die Seele erfüllt. Man lebt den Text, der einen mit Glück ausfüllt. Für 1-2 Tage erlebt man ein innerliches, geistiges Glück, das man nicht beschreiben kann.
Knapp 150.000 orthodoxe Juden über 17 Jahre studieren in Israel in einer Yeshiva, auch verheiratete Männer. Jahrelang erfüllen sich viele von ihnen so ihr Glück, staatlich subventioniert. Manche Säkulare werden glücklich, sobald sie am Strand liegen. Einen solchen Vergleich will Chaim keinesfalls so stehen lassen. Studiert ihr den Talmud, um im Glück zu schweben?
Das ist ein Grund. Ich tue es aber auch, weil ich gut dabei bin und weil ich mich daran gewöhnt habe. Aber ja, das macht mich glücklich und das ist auch wichtig.
Orthodoxe Juden wie Chaim und Yehuda wachsen in einer stark reglementierten Welt auf, in der das Studium des Talmuds, der jüdischen Gesetzgebung Halacha und der Tora als der Sinn des Lebens gilt. Bereits mit 3 Jahren kommen die Jungs in die Religionsstube oder Cheder. Diese privaten Institutionen verlangen von den Eltern oft, dass ihr Sohn weder Computerspiele spielt noch ins Kino geht. Die Angst vor modernen Einflüssen ist groß. In der 8. Klasse werden orthodoxe Jugendliche auf die Religionsschule oder kleine Yeshiva vorbereitet. Ihr Übergang ins Erwachsenenalter soll bei den 13- oder 14-Jährigen auch äußerlich gekennzeichnet werden, erzählt Chaim. Dann stockt er verängstigt. Erst als ich ihm erneut verspreche, er würde anonym bleiben, setzt er fort.
Man muss auf einmal ein weißes Hemd tragen. Bunte Hemden sind von nun an verboten. Manche Religionsschulen verbieten auch das Fußballspielen. Der Inspektor verbot das einem Freund von mir, als er noch die 5. Klasse besuchte, mit der Begründung, nur Säkulare würden einen Ball herumkicken.
3 Jahre verbrachten Chaim und Yehuda in der kleinen Yeshiva. Dann bereiteten sich die 17-Jährigen gründlich auf die Aufnahmeprüfung für die große Yeshiva vor. Die Konkurrenz um die Eliteschulen ist sehr groß. Denn wer in einer renommierten Yeshiva studiert, der hat viel bessere Chancen auf dem Heiratsmarkt. Er kann die Familie der künftigen Braut sogar zwingen, die Wohnung für das Ehepaar zu besorgen und die Hochzeitskosten zu übernehmen. Yehuda kam in die Beit Shmuel Yeshiva in Jerusalem, die als streng orthodox gilt und zum Beispiel den Besitz von Handys und Führerscheinen verbietet. In seinem Blog beschreibt Yehuda seine Zeit dort.
Der lehrende Rabbiner war ausgezeichnet, meine Freunde waren wunderbar, das Zimmer bequem und der Betreuer verständnisvoll. Das Problem war, dass ich damals etwas suchte, was ich in der Talmudschule nicht finden konnte. Diese Suche brachte mich zum unteren Jerusalem.
Im Gegensatz zu seinen Brüdern musste Yehuda mit 18 die Yeshiva verlassen, weil er nicht mithalten konnte. Er wechselte 2-mal in ein orthodoxes Internat für Schulabbrecher und führte ein passives Leben ohne Heiligkeit, wie er sagt.
Man versprach uns, dass wir in dieser Halbtags-Yeshiva genug Zeit hätten, um nachts durch die Bars zu ziehen, nebenbei zu jobben und alle 6 Monate im Land zu verreisen. Mein Tag begann um 12 Uhr mittags, als ich den Lernsaal betrat, mit Flipflops. Ich plauderte ein wenig mit meinen Freunden und wir machten Pläne für den Abend.
Der Schulleiter, ein Rabbiner, kontrollierte die Anwesenheit seiner 80 Schüler nur selten. Wichtiger war ihm vielmehr, dass sie nicht zum Militär gehen. Wenn der Rabbi ihn anmahnte, zumindest 1-2 Stunden pro Tag zu studieren, wich Yehuda immer wieder aus.
Es gibt 2 Sorten von Religionsschulen, seriöse und solche, die nur deswegen entstanden, um einen Unterschlupf vor dem Militärdienst zu bieten. Die Schüler werden dort als wenig begabt behandelt und man fordert von ihnen keine Disziplin. Ich verbrachte 1/2 Jahr in solchen Schulen. Dort begann mein steiler Abstieg. Der Rabbi warnte mich immer wieder vor dem Militärdienst. Er sagte, man würde mich dort fertig machen, ich dürfte kaum noch schlafen und hätte keine Zeit zum Ausgehen.
Mordechai erkannte, dass sein Sohn Yehuda nicht in eine Talmudschule passt. Und um das Stigma eines orthodoxen Abbrechers zu meiden, drängte er ihn, zum Militär zu gehen. Der 46-jährige Immobilienmakler kam 1995 aus den USA nach Israel und leistete aufgrund seines Alters nur einen 3-monatigen Militärdienst, zusammen mit anderen Neueinwanderern, die fast alle säkulare Juden waren. Mordechai Adler.
In Amerika, mi she torem, mitkadem, hu ze she matzliach. Ve etzlo reiti she ein shum truma mitzido.
In den USA ist derjenige erfolgreich, der etwas für die Gesellschaft leistet. Mein Sohn jedoch nahm nur von der Religionsschule und der Umgebung und das ohne Gegenleistung. Würden wir in den USA leben, würde ich die US-Armee nicht so hochhalten, wie ich das in Israel mache. Denn hier ist das Militär Teil des Zionismus und es ermöglicht uns, in unserem Land als Juden zu leben.
Yehudas Entscheidung, das Religionsinternat zu verlassen, fiel spontan. Nachdem er stundenlang auf seinem Laptop zusammen mit zwei Freunden verschiedene Filme gesehen hatte, begegnete er in der Nacht dem Rabbiner des Internats. Dieser drängte ihn dazu, sein Studium endlich ernst zu nehmen oder andernfalls nach Hause zu gehen.
Ich entgegnete spontan: Sagen Sie dem gefreiten Yehuda Shalom. Er war schockiert. Ich packte meine Tasche und rief auf dem Weg zur Bushaltestelle meinen Vater an. Könnte ich mich noch beim Militär anmelden? Zwei Tage später begann ich meine Grundausbildung im Jordantal.
Der Staat Israel befreite seit seiner Gründung 1948 Religionsschüler von der allgemeinen Wehrpflicht, um diese letzten Lehranstalten, die in der Shoah beinahe vernichtet wurden, zu bewahren. Damals waren es 400 Religionsschüler, die ihr ganzes Leben der Tora widmen mussten und nicht arbeiten durften. Der Jure wurde dies jedoch niemals reguliert. Die erste rechtsnationale Regierung hob 1977 diese Quote auf und seitdem wuchs die Zahl der Religionsschüler wegen der hohen Geburtenrate in orthodoxen Kreisen rasant. Zuletzt wurden jährlich 8000 junge Orthodoxe befreit, ein Siebtel des gesamten Jahrganges. Das oberste Gericht veranlasste 1999 das Parlament schließlich, die Befreiung der Orthodoxen gesetzlich zu regeln. Zur gleichen Zeit gründete die Armee die orthodoxe Kampfeinheit Netzach Yehuda in Kooperation mit einem Rabbinerverein. Hier durften orthodoxe Juden, die keinen Platz in einer Religionsschule fanden, freiwillig in einer eigenen Kompanie dienen, wo sie ihre Tradition bewahren können, so wie Yehuda zum Beispiel.
Bevor ich zum Religionsinternat ging, hatte ich freiwillig in einem Tierschutzverein gearbeitet, weil ich vor allem Hunde mag. Daher wollte ich ursprünglich zur militärischen Hundeeinheit gehen. Obwohl mein Vater mir das erlaubte, entschied ich mich für die orthodoxe Einheit, weil ich wusste, dass ich mich dort wie zu Hause fühlen würde. Diese Einheit ist die größte Errungenschaft des jüdischen Volkes.
Offiziell sind 70% der Soldaten in dieser Einheit orthodox und 30% nationalreligiös. 2013 dienten in Netzach 860 Soldaten, ledige orthodoxe Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Sie waren 2 Jahre im Westjordanland stationiert, wo sie keinen Kontakt zu Soldatinnen hatten, nur koscheres Essen erhielten, Zeit für die Gebete und einen täglichen Religionsunterricht von einem Rabbiner. In seinem Blog beschreibt Yehuda seine Stationen im Militär.
Die Grundausbildung war für mich eine erneute Geburt. Auf den endlosen Reisen spürte ich mich dem Allmächtigen näher als jemals zuvor. Das Gefühl, dass ich mich überwinden und den langen Fußmarsch beenden konnte, war großartig. Wir wurden mit dem Aufruf geweckt: Steht auf, ihr orthodoxen Parasiten, ihr habt in der Religionsschule genug geschlafen, worauf wir aus vollem Halse lachten. Kann man das Anlegen der Gebetsriemen bei Sonnenaufgang auf einem namenlosen Berg jemals vergessen?
Yehuda will beweisen, dass man im israelischen Militär orthodox bleiben kann. Er absolviert eine Ausbildung als Sanitäter und dient in einer Einheit, die entlang der Sperranlage patrouilliert und auch mal palästinensische Terroristen jagt. Er schreibt:
Ich hatte als 19-jähriges Kind die Ehre, einen jüdischen Ort im Land Israel zu beschützen. Ich erinnere mich, wie der Soldat im Funkraum plötzlich einige Religionsbücher aufschlug, um ein unerwartetes Problem zu lösen. Oder wie sich die Soldaten direkt aus dem Dienst zum Schabbatmahl setzten, ihre Gesichter zur Tarnung noch voller Farbe.
Yehuda musste um seine Religiosität ringen. Er trug weiterhin den Gebetsschal Tzitzit und die Kippa. Und er begann, seine freien Wochenenden, den Schabbat, bei Freunden in einer renommierten Yeshiva in Jerusalem zu verbringen. Obwohl er auf Wunsch der Kompanie seinen Militärdienst um 4 Monate verlängerte, erkannte Yehuda die schnelle Säkularisierung in der Einheit. Haben Kameraden sogar ihre Kippa, das letzte Zeichen ihre Religiosität abgelegt?
Es schmerzt mich, das zu sagen, aber manche schon. Soldaten hielten nicht einmal den Schabbat ein, denn sie waren offensichtlich nicht mehr orthodox. Ich schämte mich für sie. Das war im Jahr 2011. Aber heute passiert das immerhin viel seltener. Bei der Musterung wird man nicht zu der eigenen Religiosität gefragt, sondern die Armee prüft nur, ob man in einer Yeshiva studiert hatte. So gerieten auch Soldaten zu uns, die nicht mehr religiös waren. Aber unser Bataillonskommandeur bestrafte diese Soldaten bei jedem Verstoß hart, obwohl er selbst nicht orthodox, sondern nur religiös ist.
Das erzählte Yehuda bei unserem ersten Gespräch, das im Büro seines Vaters in Jerusalem stattfand. Die Offenheit der beiden orthodoxen Männer war erfrischend und widersprach allen Klischees über orthodoxe Juden. Vater Mordechai erzählte, dass wegen des Militärdienstes seines Sohnes eine seiner Töchter, Yehudas Schwester, vom orthodoxen Mädchengymnasium Beit Yaakov in Jerusalem verwiesen wurde. Dort lernten zu dem Zeitpunkt auch zwei ältere Töchter. Als Reaktion nahm Vater Mordechai die beiden von dieser Schule mit ihrer Zustimmung. Das Militär hat Yehudas Glauben nur gestärkt.
Auf dem Weg zum Schabbatmahl sah ich Plakate gegen die sogenannten leichtfertigen Orthodoxen. Es war nett zu wissen, dass man über mich und meinesgleichen schreibt, und auch meine Nase ist genauso groß wie die auf der Karikatur.
Die anonyme Kampagne sollte junge Orthodoxe verunglimpfen und somit weitere Interessenten vor dem Militärdienst abschrecken. Das zweite Treffen mit Yehuda in der Religionsschule zusammen mit seinem Freund Chaim verdeutlichte, wie sehr der Militärdienst den Dialog mit Yehuda erleichterte, der oft hebräischen Slang sprach, während Chaim biblische Begriffe verwendete. Auch Chaims Dienst war zeitaufwendig und geistig sehr intensiv.
Ich stehe um 7 Uhr auf. Es folgt das Morgengebet Schacharit, an dem 130 Männer teilnehmen. Um 8 sind die Leiter der Religionsschule mit dem Gebet fertig. Dann frühstücken wir und um 9:30 beginnt der erste Unterricht oder Seder Aleph. Man studiert gründlich ein Thema im Talmud, den Text und die vielen Interpretationen.
Zwischen 9:30 und 12:45 studiert man mit einem Lernpartner, oft mit einem guten Freund, der das gleiche Weltbild teilt, betont Chaim, der eine Zeit lang mit Yehuda gemeinsam lernte.
Wenn man gemeinsam studiert, ergänzt man sich und versteht so das Thema viel besser. Außerdem ist es schwer, allein zu studieren. Gemeinsam stärkt man sich gegenseitig. Natürlich konkurriert man um die begabten Kommilitonen. Es herrscht eine spannende Konkurrenz um das Lernen. Wichtig ist nur, dass der Partner sich mit dem Lernstoff gut auskennt, dass ich mit ihm fließend vorankomme.
Um 9:45 betet man Mincha. Dann folgen das Mittagessen und die fast zweistündige Mittagsruhe. Viele schlafen, weil sie vom Studium erschöpft sind und obwohl sie zu viert einen Raum teilen. Chaim und Yehuda denken nicht nur an Religion, sondern auch an profane Themen, wie das Essen.
Wir essen mittags vor allem Kohlenhydrate wie Reis oder Flocken, weil sie preiswert sind. Aber gelegentlich auch Fleisch oder Fisch, da nehmen wir zu. Auch unser Abendessen ist monoton. Man füttert uns mit viel Brot, aber es ist ungesund und viele von uns nehmen zu. Sie hätten uns Quinoa oder Buchweizen geben können, die genauso viel kosten, aber man besser verdauen kann und daher nicht zunimmt. Aber was kann ich schon bewegen? Bei uns ist auch keiner verwöhnt, denn wer verwöhnt ist, muss Geld haben, um Essen zu kaufen.
Chaim zahlt aber nur $150 im Monat für sein Studium im Internat, alles inklusive. Die Restkosten werden durch Spenden gedeckt. Zwischen 3 Uhr nachmittags und 7 Uhr abends studiert er mit einem anderen Lernpartner ein anderes Thema im Talmud. In diesem zweiten Unterricht muss man viel und schnell lernen, aber dafür oberflächlich. Es folgen das Abendessen und das Abendgebet Maariv. Nach 1,5 Stunden Pause beginnt gegen 9 Uhr abends der dritte Lernabschnitt, wieder mit einem anderen Lernpartner, bis 11 Uhr nachts oder gar bis Mitternacht. Das Jahr in den Religionsschulen teilt sich in Trimester, die die orthodoxen Zeiten nennen. Die Ferien nennen sie zwischen den Zeiten und keinesfalls Urlaub, was wie Freiheit klingt und man irrtümlich als eine Freizeit von der Tora missverstehen könnte. Was macht man zwischen den Zeiten, die in den September und Oktober fallen?
Manche arbeiten für kurze Zeit, um ein wenig Taschengeld zu verdienen. Ich gehe auf Ausflüge mit Freunden in den Norden Israels und verbringe viel Zeit mit meiner Familie in Jerusalem. Ich studiere, lese ein Buch oder helfe meinen Eltern.
Ins Theater, Kino, Bibliotheken oder ins Museum geht Chaim nie. Das verstößt gegen die Normen seiner orthodoxen Gemeinschaft, die vom Militärdienst de facto befreit wird.
Mit 18 Jahren erhielt man einen Einberufungsbefehl zum Rekrutierungsbüro, wo man vor einer Soldatin saß, die verschiedene technische Fragen stellte. Man präsentierte eine Bescheinigung vom Rat der Religionsschulen, vom Leiter der Yeshiva und von einem Notar und erhielt eine 6-monatige Verschiebung der Einberufung.
Mit 41 Jahren wird ein Religionsschüler endgültig vom Dienst befreit. Wenn er 4 Kinder hat, bereits mit 35 Jahren. 5-fache Väter schon mit 31 Jahren. Ein Grund, Vater zu werden?
Nein, überhaupt nicht.
Nein, man macht Kinder, weil es so viel Spaß macht, Kinder zu zeugen.
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Wie bewertet Yehuda seinen Freund, den Religionsschüler Chaim?
Die Erfahrung, die ich machte, wird ihm schon fehlen. Denn ich glaube nicht, dass er lebenslang in der Religionsschule bleiben würde. Ihm fehlt aber noch die Orientierung, da unterscheiden wir uns sehr. Denn ich wurde sozusagen in ein Becken mit Alligatoren geworfen, habe es jedoch durchquert, trotz einiger seelischer Narben. Er testet noch die Wassertemperatur und ob es ihm passt.
Yehuda ist also absichtlich wieder Religionsschüler. Chaim wiederum studiert nur, weil er dazu gezwungen wird und keine andere Welt kennt. Der schmächtige junge Mann protestiert.
Ich bin nicht aus Zwang orthodox. Vielleicht habe ich seine Erfahrungen nicht, aber ich kenne die Welt da draußen und ich bin kein Einsiedler. Was ich kenne, alles, was Sie auch kennen.
Yehuda greift ein und nimmt seinen Freund in Schutz.
Es gibt heutzutage keine Geheimnisse mehr. Er wird nicht erst einen Tag vor seiner Hochzeit die Welt entdecken. Er hat schon von Partys gehört, auch wenn er nicht selbst an solchen teilnahm.
Vielleicht habe ich keine Erfahrung.
Was für Erfahrungen?
Mit Mädchen, Partys und Alkohol.
Lernt er sozusagen das Schwimmen auf dem Trockenen?
Ein orthodoxer junger Mann braucht Erfahrungen wie Partys gar nicht, weil er heiratet und immer mit einer Frau lebt.
Jetzt kommen Yehuda und Chaim zu dem Thema, das sie zunehmend beschäftigt, die Eheschließung. Yehuda nimmt an einem Vorbereitungskurs für die Hochzeit teil. Chaim ist noch nicht so weit.
Natürlich lebe ich in einem geschützten Raum, bis zur Hochzeit. Dann werde ich in einem Koilel studieren, einer Lernstätte für Verheiratete, und mit meiner Frau zu Hause wohnen, einen ähnlichen Tagesablauf führen und ein Stipendium von umgerechnet 400 Euro erhalten.
Der orthodoxe Weg in die Ehe beginnt beim Heiratsvermittler.
Ich habe mit dem Dating noch nicht begonnen.
Und ich verspäte mich schon zu meinem Date.
Sobald ich damit beginne, wird das meine Tagesabläufe ändern. Ich will jedenfalls eine Frau mit Tugenden. Selbstverständlich eine Ashkenazi, weil die Orientalen eine ganz andere Tradition haben, die mir nicht passt.
Muss sie auch jüdisch sein? Chaim ist von der Frage regelrecht geschockt.
Selbstverständlich. Wie kannst du überhaupt so etwas fragen? Klar, eine Jüdin. Sonst würde das dem ganzen Judentum widersprechen.
Und wenn die künftige Braut zum Judentum übertreten würde?
Wenn ich eine Erstklassige haben kann, warum soll ich eine Zweitklassige nehmen? Hm? Sie soll auch ledig sein und etwa in meinem Alter.
Nach etwa 4 Dates entscheidet der orthodoxe Mann, ob die Frau zu ihm passt. Die Treffen finden unter 4 Augen statt, aber an einem öffentlichen Ort. Im kommenden Jahr will Chaim unter die Haube kommen, weil seine Freunde alle weggehen. Anschließend gebe ich Yehuda eine Mitfahrt von Jerusalem zu seinem Date nach Tel Aviv. Für ihn ist dies eine Reise von seiner geliebten Heimat ins Ausland.
Sie hörten: Religionsschule oder Militärdienst. 2 jüdisch-orthodoxe Freunde finden verschiedene Wege zu Gott, von Igal Avidan. Eine SWR-Produktion aus dem Jahr 2014.